Es wird viel geschummelt. Also gerade bei Fotoshootings, Leute, lasst euch nicht verarschen, weil alles, was hinten ist, sieht man ja nicht. Ne? Da werden Sachen zusammengeklebt, hochgeklebt. Es sind auch oft Kleider hinten nicht zu, weil sie nicht zugehen.
Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Lipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Kneble.
Herzlich willkommen bei uns im Bunte Lipgloss. Heute ein echtes Supermodel, liebe Eva Pattberg. Hallo.
Hallo. Freut mich sehr, dass ich heute da bin.
Eva, und du hast die schönste Kulisse. Erzähl mal bitte, wo sitzt du gerade? Das sieht so schön aus.
Genau, ich sitze gerade auf unserer kleinen Frühstücksterrasse in der Uckermark. Oh. Und um mich grünt es und zwitschert es und es ist sehr, sehr idyllisch. Man hört kein Auto, was vorbeifährt, es ist einfach Ruhe pur.
Ein Träumchen. Hast du einen grünen Daumen?
Ja, schon. Das war auch ein bisschen der Grund, warum wir uns vor vielen Jahren für so ein Haus in der Uckermark entschieden haben, weil es ja nicht so weit weg von Berlin ist. Und ich immer gerne einen Garten haben wollte. Ich muss aber tatsächlich sagen, dass ich dieses Jahr sehr, sehr faul bin. Also ich habe dieses Jahr eigentlich gar nichts gemacht, was aber auch, glaube ich, ganz gut war, weil die Nacktschnecken uns eh alles wegfressen und alles, was ich gemacht hätte, wäre einfach nur wieder dem Boden gleich gemacht worden. Von daher war das, glaube ich, ganz gut.
Aber weißt du, Eva, so ändern sich die Zeiten.
Ja.
Du bist ja Mama auch, aber eben schon, sagen wir mal, ein bisschen fortgeschrittener als ich. Ich habe zwei kleine Jungs, die sind jetzt 2 und 3. Bei uns sind Nacktschnecken halt noch der heißeste Shit, ja, weil ich immer denke, wow, jetzt sind die kurz beschäftigt, weil da kriechen jetzt irgendwelche Nacktschnecken. Aber von Gartensicht her bin ich voll bei dir.
Ja, man hat so andere Interessen, aber ich fand das immer schon schön. Also auch als wir in Berlin gelebt haben, hatten wir auf der Terrasse, hatte ich dann so ein Hochbeet und habe da Tomaten angebaut und fand das total schön, wenn ich zum Kochen kurz rausgehe und ein paar frische Kräuter reinhole oder vielleicht mal gucke, ob noch irgendwie ein bisschen Rucola wächst oder so. Also eigentlich war das immer so meine Wunschvorstellung, dass ich irgendwie einfach zum Kochen mal kurz in den Garten gehe und gucke, was so Frisches gerade wächst. Aber im Moment wächst halt auch nichts.
Eva, du bist Model, Moderatorin, Sängerin, Songschreiberin, UNICEF-Botschafterin, Mama. Direkte Frage, wie schafft man das alles? Also, und du hast noch Zeit, im Garten zu sitzen.
Ja, das klingt wahnsinnig stressig, wenn man das alles so aufzählt. Aber es sind alles sehr, sehr schöne Aufgaben. Das sind alles Sachen, die ich sehr gerne mache und mit ganz viel Herz mache. Und also das wirkt nach außen, glaube ich, immer so überwältigend, weil es halt so viel ist. Aber man macht das natürlich alles nicht gleichzeitig. Ne? Also hauptberuflich würde ich von mir behaupten, bin ich zurzeit Mutter. Seitdem unsere Tochter da ist, die ist jetzt 5 und ich fange jetzt eigentlich eher so langsam wieder an, ein bisschen mehr zu machen. Also wir haben jetzt gerade auch wieder Musik gemeinsam released, mein Mann und ich. Das ist so ein Projekt, das können wir zu Hause machen. Ne? Also hinter mir im Garten steht ein paar Meter weiter das Studiohäuschen, wo unser Studio drin ist. Und dann können wir quasi von zu Hause aus produzieren. Also mein Mann arbeitet eh zu Hause und produziert alle seine Sachen hier. Und das ist zum Beispiel was man dann quasi macht, wenn das Kind im Bett ist. wenn man sich dann abends noch dazu aufraffen kann. Genau, und das haben wir getan tatsächlich in den letzten Wochen und Monaten und haben uns abends aufgerafft. Aber ich habe wirklich 5 Jahre gebraucht, bis ich überhaupt wieder den Kopf frei hatte für Songwriting oder überhaupt so in so eine kreative Richtung zu gehen. Also mein Kopf war komplett belegt von Aufgaben, die man als Mutter oder als Eltern hat. Ja, und es hat einfach bei mir sehr lange gedauert.
Matschosen, U-Untersuchungen.
Ja, genau. Einfach irgendwie
alles, was halt so anfällt,
Fürsorge.
Alles, was man im Kopf
also
hat als Mutter
irgendwie
noch on top.
Nur beim Kind zu sein. Und ich hätte das auch nicht von mir gedacht. Ich hätte auch gedacht, dass ich schneller so wieder in so einen normalen Alltag komme. Aber den normalen Alltag gibt es ja sowieso nicht mehr. Von daher, also ich habe größten Respekt vor allen arbeitenden Eltern, die nebenbei noch mehrere Kinder, also wie bei euch, ne, 2 Kinder.
Man hört es auch im Hintergrund.
Ja, das ist doch herrlich. So muss das auch sein. Also das finde ich ganz hervorragend. Aber das war für mich irgendwie nicht machbar. Eine Zeit
ja, aber
lang.
Das finde ich auch total in Ordnung. Und ich glaube, das ist auch das Wichtigste, dass man sich das eingesteht. Weil, weißt du, das Thema mit uns Frauen ist ja auch, jetzt gibt's ja diese große Bewegung, Frauen können alles sein, was ich grundsätzlich auch super finde. Aber ich habe manchmal auch das Gefühl, dass das auch teilweise schon wieder in so eine andere Richtung geht, dass man irgendwie auch alles sein muss. Also man muss jetzt irgendwie auch Mutter und man muss aber auch arbeiten und man ist auch noch die super Ehefrau und abends hat man auch noch eine Date Night und man fährt auch übers Wochenende mal kurz nach Mallorca. Also es ist so, wo du manchmal denkst, so Pressure is on, mehr eigentlich als früher, weil da warst du eben entweder zu Hause oder hast gearbeitet, ja, oder hast du so eine gute Mischung gefunden.
Ganz
aber
genau.
Jetzt ist es so total normal und easy, dass das ja eh alles so völlig nebenbei geht. Ich weiß nicht, wie du es empfindest, aber mir kommt es manchmal so vor.
Ja, ich musste tatsächlich dann auch eine Zeit lang, habe ich dann auch vielen Accounts bei Instagram einfach entfolgt, weil mich das so unter Druck gesetzt hat zu sehen. Man weiß natürlich, ne, das ist alles schön dargestellt. Das ist auch in diesen Familien, die das so toll präsentieren, nicht der Alltag. Aber trotzdem, das jeden Tag dann zu sehen, setzt einen unter Druck. Und es hat mich auch gestresst. So, ich denke, warum fällt mir das denn nicht so leicht? Warum kann ich denn nicht nebenbei noch? Ja, warum sieht unser Haus so aus? Und überall liegt Spielzeug rum oder Wäsche oder was auch immer. Und ich habe dann irgendwie nur noch Accounts gefolgt, die eben so ein bisschen mehr die Reality zeigen und ein bisschen auch so dem Ganzen diese Ernsthaftigkeit nehmen und das mit ein bisschen mehr Humor auch sehen. Das hat mir total geholfen tatsächlich. Ja, da sind sie.
Die mit so einem Thema Reality.
Genau. Genau, das gehört einfach dazu. Und ich glaube, was du schon sagst, also dass wir Frauen uns da ein bisschen zu sehr unter Druck setzen. Die Männer sagen dann immer, mach dir doch nicht so einen Stress.
Ja.
Warum musst du jetzt irgendwie hier 3 Gänge oder das Essen? Also ich habe mich dann oft mit dem Essen ganz doll gestresst. Warum muss jetzt für jeden noch was extra? Oder stell doch einfach irgendwie ein Brot hin und irgendwie was, ein bisschen Käse. Und man erwartet selber von sich so viel. Und gerade Essen und Kochen, das ist sowas, was habe ich mir immer so auf die Fahne geschrieben. Das war immer so mein Ding, so Essen zu machen, so Freunde zum Dinner einzuladen. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, ich kann das gerade nicht mehr. Ich möchte einfach mir den Stress gerade nicht machen. Früher habe ich das als Entspannung empfunden.
Ja.
Und jetzt habe ich dann gedacht, nee, das stresst mich nur noch. Und wenn jetzt Freunde zu uns kommen, sind manche so ein bisschen überrascht. Ich war so immer der Feldwebel in der Küche, der so, ne, kommt bloß nicht rein, ich mach das, ihr setzt euch hin und entspannt. Und jetzt ist es so, nö, was wollt ihr denn essen? Ach, wir können auch, leider bestellen können wir nichts, weil wir in der Uckermark leben. Aber ich sage jetzt auch zu den Leuten, wollt ihr was machen oder wollt ihr was beitragen? So, das hätte ich früher nie gemacht. Da hätte ich keinen rangelassen.
Oder am Ende der Grill.
Ja, oder der Grill.
Das ist bei uns immer die Variante.
Genau.
Aber ich gebe dir recht, ich glaube, man muss sich von manchen Dingen auch verabschieden, aber das einfach mit einem guten Gefühl, ja, ohne sich dabei Vorwürfe zu machen.
Genau.
Das hat mich auch lange Zeit, sagen wir mal, begleitet, dass ich immer dachte, ich muss auf beiden Hochzeiten irgendwie tanzen. Es muss abends total fancy aussehen, wenn Gäste kommen und tagsüber hat man die Kinder.
Ja.
Und du fängst an, irgendwie die ganze Wohnung umzuräumen. Aber ich habe jetzt auch gesagt, nee, das ist halt jetzt unser Leben so.
Genau.
Und da liegen halt Legosteine und man muss aufpassen, dass man nicht reintritt.
Genau.
Und in ein paar Jahren ist das halt auch wieder anders.
Man hat so Phasen.
Eva, ja, genau. Es ist immer eine Phase oder ein Sprung, so heißt es doch immer.
Genau.
Eva, wie bist du eigentlich, vielleicht nochmal, um auch zu deiner beruflichen Karriere zu kommen, Model geworden? Da gibt es ja eine sehr süße Geschichte, wie ich finde, die ging los, als du 15 warst.
Richtig, ich habe mich mit 15 bei der Bravo Girl und Boy Wahl beworben. Das war 1995 und bin damals dann eingeladen worden zum Casting nach Berlin. Das war alles etwas, das war natürlich irre aufregend, ne? Also weil ich hatte ja gar keine Berührungspunkte zu dieser Modewelt als Mädel vom Land, vom Dorf, aus einem ganz kleinen Dorf in Thüringen. Und ich habe mich mit meiner Cousine damals beworben. Wir haben im Kinderzimmer so ein kleines Fotoshooting gemacht, wie wir uns das vorstellen. Mit so im Hintergrund haben wir so Tücher aufgehangen und dann die Schreibtischlampe als Licht aufgestellt. Und diese Fotos haben wir da hingeschickt. Und dann habe ich dann tatsächlich eine Einladung bekommen mit einem Zugticket nach Berlin. Also mit 2 Zugtickets, 1 für mich und 1 für eine Begleitperson, weil ich war ja noch sehr jung. Genau, und dann ist meine Mama mit mir nach Berlin gefahren. Und dann hatte ich da mein erstes richtiges Fotoshooting. Und das war natürlich irre aufregend, aber witzigerweise auch dieser Moment, in dem ich dann im Set stand, fertig geschminkt und gestylt, war für mich sehr natürlich. Also ich war dann, hatte direkt so das Gefühl, und meine Mutter hat es auch so gesehen, das ist nichts, was ich irgendwie lernen muss, sondern das ist irgendwie so da. Mhm. Und ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, das war so das erste Shooting, was ich hatte. Und dann bin ich quasi unter die ersten 10 gekommen in diesem Wettbewerb, in diesem Modelwettbewerb. Und dann gab es quasi eine Endausscheidung, also die große Show dann dazu. Das war dann in Krefeld, glaube ich, oder so, in so einer Diskothek. Moderiert von Heike Makatsch und da sind ganz tolle Acts aufgetreten, die ich damals natürlich als 15-Jährige großartig fand. Ich glaube, Scooter war da und so ein paar Boybands, die ich cool fand. Ich weiß gar nicht mehr, wie die alle hießen. Genau, und da haben wir da so eine richtige Show gemacht und dann bin ich nicht unter die ersten drei gekommen. Es war so ein bisschen enttäuschend, weil ganz viele damit auch gerechnet hatten. Mhm. Aber dann kam für mich 3 Tage später, glaube ich, der Anruf von Luisa Models von der Modelagentur in München, die alle teilnehmen.
Das ist ja schon ein Ritterschlag, wenn die anrufen.
Ja, genau. Also ich hatte natürlich nicht viel Ahnung und habe mich darüber gefreut natürlich, aber wusste jetzt nicht, in welchem Rahmen ich mich da bewege. Genau, und die haben mich dann eingeladen nach München. Und so kam das dann peu à peu. Und dann war ich auch lange bei Luisa Models, die mich dann auch irgendwann 1-2 Jahre später auch nach Paris vermittelt haben zu Agenturen und nach New York. Und dann ging das dann so nach dem Abi richtig los, dass ich dann so richtig in die Welt raus bin, in die große, weite Welt.
Eine richtig schöne Geschichte, könnte man eigentlich verfilmen. Ist so die typische, ne, wo man sagt, wow, also einfach genau die richtige Richtung eingeschlagen. Du hast gerade gesagt, es ging dann steil bergauf. Du hast für die größten Brands international gearbeitet. Calvin Klein, Ralph Lauren, you name it. Und sag mal, sind aus dieser Modelzeit, diesen vielen Jahren, die du ja auch schon im Geschäft bist, sind da auch echte Freundschaften entstanden? Ich meine, man sagt ja immer so, ne, wenn so viele Frauen auf einem Haufen sind, das kann entweder in eine richtige Richtung gehen, das kann aber auch der typische Zickenkrieg sein. Wie hast du das empfunden?
Also diesen typischen Zickenkrieg, den sich viele so gerne vorstellen, den habe ich eigentlich nicht erlebt. Mhm. Natürlich gibt's auch Konkurrenz untereinander, aber ich fand das nie bösartig. Also, weil ich glaube, alle von uns wussten, dass am Ende der Kunde sowieso seinen eigenen Kopf hat und dass ganz viele andere Faktoren dazu beitragen, warum man jetzt einen Job bekommt oder nicht. Und ich habe das immer eher als sehr kameradschaftlich, kann man das so sagen, empfunden.
Ja,
also ich habe ja viel mit in New York auch lange Zeit in Models Apartments gelebt, wenn ich da war. Das heißt, immer mit anderen Models zusammengelebt. Und es sind 1-2 Freundschaften entstanden, die ich auch jetzt noch pflege und einfach Kontakte, mit denen ich jetzt noch mich immer mal so, auch nicht oft, ne, aber wenn man sich sieht oder wenn man mal Kontakt hat, dann ist es irgendwie ganz schön. Das sind so irgendwie so Verbindungen, die so ganz natürlich und entspannt sind. Und ich glaube, wie in jedem anderen Beruf, ne? Also es gibt einfach Personen, mit denen klickt man und mit denen hat man irgendwie Gemeinsamkeiten und kann stundenlang, nächtelang sitzen und quatschen. Und dann gibt's natürlich Menschen, mit denen das nicht funktioniert. Und das Schöne an dem Beruf ist ja, dass man einfach wahnsinnig viele Menschen kennenlernt und da die Möglichkeit hat, halt viele soziale Kontakte zu knüpfen und sich selber dabei auch so ein bisschen kennenzulernen bei diesen ganzen Erfahrungen, die man so macht.
Mhm. An dieser Stelle machen wir einen kleinen Break, denn ich möchte euch jetzt unseren heutigen Podcast-Partner vorstellen, Sun Express Airlines. Euer Experte für günstige Direktflüge in die Türkei. Ob Izmir oder Antalya, mit Sun Express Airlines könnt ihr nonstop, und jetzt kommt's, ab nur 59,99 Euro zu den wirklich schönsten Destinationen in der Türkei fliegen. Neben Strand, Entspannung und Kultur warten vor Ort hochwertige und kostengünstige Angebote für euren ganz persönlichen Beauty Day auf euch. Also bucht jetzt euren Flug auf sunexpress.de oder im Reisebüro und startet euer ganz persönliches Türkei-Abenteuer. Und jetzt geht's weiter hier im Podcast. Wie empfindest du das, wenn du jetzt mal zurückschaust oder die Entwicklung so heute siehst? Was hat sich im Model-Business von früher zu heute grundlegend geändert, würdest du sagen?
Naja, die Technik ist natürlich das, was das Business, glaube ich, am meisten geprägt hat, so wie viele andere Bereiche unseres Lebens, ne? Also Social Media und digitale Vernetzung haben diese Branche natürlich auch ganz doll geprägt. Also allein was die Models jetzt für Möglichkeiten haben, sich zu präsentieren, über ihre eigenen Kanäle quasi so eine Art Moodboard von sich herzustellen. Wir sind ja früher mit einem Buch losgelaufen. Also ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Also da hatte jedes Model eine Mappe in der jeweiligen Stadt, wo man gerade sich befindet. Da gab es meistens auch 2 oder 3 Ausführungen davon, weil die Agentur diese Mappen auch stellenweise verschickt hat per Fahrradkurier an Kunden. Diese Mappe hatte man natürlich dabei, wenn man sich bei Kunden vorgestellt hat, wenn man zu Castings gegangen ist. Das war ein schweres Ding, das haben wir da immer rumgeschleppt. So wie man so Kinder so mit einem schweren Rucksack in die Schule schickt, so ungefähr, ne, mit 1000 Büchern drin. Wir hatten immer unsere Mappe dabei. Und dann war natürlich auch bei Fotoshootings das eine ganz andere Geschichte, wenn man noch analog fotografiert hat. Da wurden erstmal Polaroids gemacht oder auch bei Castings wurden Polaroids gemacht und an die Wände gehangen. Das war dann halt so der Ist-Zustand, die Momentaufnahme von dir als...
Da konnte man auch nichts schummeln.
Nee, da konnte man nichts schummeln. Das war halt... Und Polaroids haben ja auch so einen ganz bestimmten Look gemacht. Es war ja so ein Polaroid-Filter, der dann da schon drüber lag. Also man, eigentlich sah man auf Polaroids immer... finde ich besser aus als in echt.
Das stimmt, die sind heute noch super,
genau,
wenn es die auf Partys gibt.
Genau.
Eva, du hast natürlich, würde ich jetzt mal behaupten, über all die Jahre, da wir ja im Beauty-Podcast sind und dich heute hier haben, muss die Frage natürlich direkt weitergegeben werden. Hast du denn Tipps mitgebracht aus deiner Modelzeit? Also irgendwelche Beauty-Geheimnisse, Beauty-Tipps, die du Backstage sammeln konntest, in der Maske, im Styling, von anderen Models? Also du musst heute hier abliefern, ja, beautytechnisch.
Ich habe es befürchtet.
Wenn du es uns nicht verraten kannst, ja dann.
Ich habe es befürchtet. Ich glaube, das ist wirklich so die Leute denken, dass wir da ganz krasse Sachen machen, ganz tolle Geheimnisse haben, warum das dann so schön aussieht. Ich glaube, das größte Geheimnis, was ja auch kein Geheimnis mehr ist, der Beauty-Branche, ist natürlich die Retusche am Ende, die eine Zeit lang sehr übertrieben war und mittlerweile aber so gut ist, dass das halt einfach alles sehr, sehr natürlich aussieht. Ne? Also da braucht man sich jetzt nicht Sorgen machen, wenn man einen Pickel hat bei einem Fotoshooting, weil der wird ja wegretuschiert. Mhm. Als ich angefangen habe zu modeln, war das aber noch nicht der Fall. Da gab es das noch nicht. Da musste halt einfach das Make-up irgendwie alles leisten. Und also ich glaube schon, dass man sich so, wenn man viel geschminkt wird, schon so ein besseres Gefühl dafür bekommt, was geht oder was nicht geht, weil es halt einfach so Alltag irgendwie ist. Ne? Ich habe mir zum Beispiel abgeguckt, mehr mit den Händen zu arbeiten. Ich glaube, viele arbeiten ja gerne und auch viel mit Pinseln und so weiter. Ich fand das immer persönlich schöner bei Make-up-Artisten, die viel mit den Händen gearbeitet haben, weil das irgendwie, finde ich, so einen schöneren, natürlicheren Look macht. Also Sachen in die Haut einzuklopfen, irgendwie so ein Cream-Blush irgendwie einzuarbeiten mit den Händen. Ich mag das vom Haptischen her lieber und ich finde auch oft, dass man... Ja, dass das natürlicher wirkt, als mit Pinseln zu arbeiten.
Verbindet sich mit der Haut besser, ne?
Ich mal gelernt. Genau, es verbindet sich mit der Haut besser durch die Wärme, die natürlich auch in den Händen entsteht und durch diesen Körperkontakt entsteht. Ja, ist das eine ganz andere Art der Applikation, wenn man so möchte.
Mhm. Habt ihr, weiß ich nicht, werden da Kleider getackert oder wird da irgendwie was, ich meine, da ist ja kein Gramm zu viel, aber wird das mit Gaffertape weggeklebt?
Also,
keine Ahnung.
Genau, also
ich weiß nicht. Du musst uns irgendwelche Geheimnisse verraten heute.
Es wird viel geschummelt. Also gerade bei Fotoshootings, Leute, lasst euch nicht verarschen, weil alles, was hinten ist, sieht man ja nicht. Ne? Da werden Sachen zusammengeklebt, hochgeklebt. Es werden viel diese Klammern benutzt, diese sehr schweren Klammern, die aus den Studios so sind, wo man so Sachen so richtig schwer zusammenklammern kann.
Das sind so richtige so Technikklammern,
ja,
gell?
Genau.
Die holen eben aus den Technikkoffern.
Genau. Es sind auch oft Kleider hinten nicht zu, weil sie nicht zugehen, aber ist ja egal. Also ich kann mich an...
Wenn die bei euch schon nicht zugehen.
Ja, natürlich. Also auch wir sind ja nicht alle mit der Schablone gezogen. Also da gibt's ja auch Unterschiede. Ich war immer eine von denjenigen, die jetzt nicht die kleinste Oberweite hatte. So, also es müssen oft Sachen irgendwie in der Form angepasst werden, gerade bei Fotoshootings. Die Sachen kommen ja oft vom Laufsteg, sind dann für eine Person gemacht worden, an eine Person angepasst worden. Also das ist unmöglich, dass die jedem Model passen. Es geht einfach nicht. Also und da muss natürlich nachgeholfen werden.
Apropos passen, weißt du, was ich auch nochmal jetzt, was mir gerade einfällt, Eva, das ist meine persönliche Frage, weil das wird immer erzählt, aber ich weiß nicht, ob es stimmt. Das ist bei so Runways, also bei den Laufsteg-Präsentationen, wenn die neuen Kollektionen gezeigt werden, Mailand, Paris, wo auch immer, New York, das ist ja immer das Thema mit den Schuhen.
Oh, ne?
Und man
Schuhe.
Sieht immer diese armen Models, wo man schon von weitem sieht, dass die Schuhe einfach nicht passen. Und dann passieren natürlich auch hier und da immer welche Stolperer oder man sieht irgendwie, die müssen sich mega anstrengen, dass die nicht auf die Nase fallen einfach. Und da hat mir mal jemand erzählt, ja, es gibt immer nur diese Schuhe in einer oder zwei Größen.
Richtig.
Aber warum? Hallo, Modebranche.
Also in den meisten Fällen ist das so.
Wenn das jemand hört.
Ja. In den meisten Fällen ist das so. Also ich habe das eigentlich gar nicht groß hinterfragt.
Also das ist das, was mich am meisten beschäftigt in der Modelszene oder in der Fitnessszene.
Nachts liegst du stundenlang wach und überlegst dir, warum gibt es nur diese zwei Größen? Ich glaube, das hat damit zu tun, dass auch das ja oft Schuhe sind, die noch nicht entweder produziert werden oder die nur so Samples sind. Also das wird ja nichts von der Stange gekauft.
Aber ich denke mir immer, Eva, die machen den größten Aufwand, die teuersten Shows, die laden die Kardashians ein für weiß ich nicht wie viele Millionen, die wollen da ihre Kleider zeigen, ja, die haben die krasseste Front Row und dann ziehen die armen Models, weißt du, dann mach die doch einmal in jeder Größe, das kostet 3,50 Euro mehr, aber die Mädels können gescheit laufen und es fällt auch keiner hin. Das war jetzt mein Wort zum Sonntag.
Ja, das klingt mega logisch. Und das wäre auch, glaube ich, oft sehr, sehr gut. Ich finde ja auch, dass es nicht nur die Größe ist, die es den Mädels schwer macht, in diesen Schuhen zu laufen. Es gibt wirklich auch einfach Schuhe, wo es egal ist, ob sie passen oder nicht. Also wenn man jetzt nicht super begnadet ist und den ganzen Tag in High Heels rumhopst, als wäre es nichts, wo es einfach schwer ist, dass man die am Fuß behält oder dass man sich nicht irgendwie den Knöchel dabei bricht oder
so. Also größter Respekt wirklich für diese Laufsteggeschichten, da denke ich jedes Mal, so super auszusehen, diesen Walk noch zu machen, das Kleid wuselt irgendwie um die Füße, wo man auch schon fallen könnte und noch die falsche Größe. Also mega Mädels.
Es kann wirklich viel passieren.
Ein Mythos musst du dir noch anhören. So ein Topmodel-Beauty-Secret. Angeblich essen ja viele Models nur Watte in Orangensaft getränkt mit Maggi bespritzt. Ist das, hast du das mal gesehen bei jemandem?
Ich habe es nie gesehen. Ich habe ja wirklich eine ganze Zeit in Models-Apartments gelebt mit vielen Mädels zusammen. Und das Wirdeste, was ich je gesehen habe, waren die Brasilianerinnen. Die haben sich einen Salat gemacht, der schon sehr mayonnaise-lastig war und haben sich da dann noch so eine Tüte Chips drüber gebröselt. Nein. Also das andere Extrem.
Ich wollte gerade sagen, nicht ganz wie Watte mit Maggi.
Es ist eher so, dass es oft Streit gab darüber, wer das Nutella aufgegessen hat und so. Also
das finde ich sehr sympathisch.
Ich habe das nie erlebt, dass jemand so irgendwie seine Ernährung, also das wäre ja auch absolut ungesund, ne? Also mal ganz davon abgesehen, esst bitte keine Wattebäusche. Das stelle ich mir auch verdauungstechnisch sehr, sehr schwierig vor.
Ja, absolut. Ich habe mal jetzt auch gehört, sorry, aber das kommt genauso hinten dann wieder raus. So.
Ja.
Eva, in all den Jahren hattest du mal eine Beauty- oder Skincare-Sünde, an die du dich erinnerst? Oder etwas, was du heute auf gar keinen Fall wieder machen würdest?
Gute Frage. Wahrscheinlich eher haartechnisch.
Ja.
Also,
du wurdest mal bezeichnet als das Chamäleon unter den deutschen Topmodels. Von braun auf blond und wieder zurück.
Genau, wegen der Haare. Ja, ich habe da ganz viel ausprobiert eine Zeit lang. Ich fand das total cool, als ich nach New York dann gegangen bin. Das war so, da war ich 19, glaube ich. Und dann relativ schnell hat meine New Yorker Agentur, die ich damals hatte, vorgeschlagen, mich blond zu färben. Und da war ich so Feuer und Flamme, weil ich so dachte, cool. Ich fand das als Teenager schon immer ganz cool mit so gekauften Haartönungen irgendwie so ein bisschen kastanienbraun zu werden oder so. Weißt du, mit diesen Schaumsachen, die es damals so gab.
Ging das gut?
Das ging ganz gut.
Wenn ich das gemacht habe, ging das immer in die Hose.
Doch, das ging ganz gut. Das war auch irgendwie was man gut irgendwie zu Hause fand, ich hinkriegen konnte. Aber vielleicht auch ein bisschen davon abhängig, welchen Farbton man so wählt. Genau, und dann war ich dann eine Blondine und fand das total cool, dass man sich da so transformieren kann. Auch was das an der Außenwirkung so stellenweise geändert hat. Ne? Man hat dann schon gemerkt, wenn man so blond durchs Leben läuft, die Männer gucken irgendwie anders auf der Straße. Ich hatte das Gefühl, ich wurde schon anders wahrgenommen. Ich konnte auf einmal Farben tragen, die ich vorher nicht tragen konnte. Zum Beispiel Rot. Dann habe ich eine Zeit lang ganz viel Rot getragen, weil ich das so schön fand, so diese Kombination. Also ich habe nie rote Haare gehabt tatsächlich, aber ich bin immer in den Helligkeiten viel hin und her gesprungen. Und dann irgendwann hatte ich mal so einen Kunden in Paris. Das war für so eine französische Kette, ich weiß nicht mehr, sowas wie Haarprodukte irgendwie. Und die haben mir für ein Shooting die Haare auch gefärbt. Ich war da immer relativ offen natürlich für solche Vorschläge. Und dann hatte ich irgendwie so komische lila getönte Lowlights drin.
Das
war einfach nicht gut. Das hat auch lange gedauert, bis das irgendwie wieder gut wurde. Ich habe dann kurz danach angefangen, mit Armin Moorbach viel zu arbeiten. Und Armin hat dann so ein bisschen meine Haarfarbe gerettet. Und als ich dann mit Armin angefangen habe zu arbeiten, wir haben ja wirklich viele Jahre viel miteinander gemacht, Und der hat auch immer super viel mit mir rumexperimentiert, was Haare angeht. Also der hat mir auch mal die Haare ganz kurz geschnitten. Das war dann das erste Mal, dass ich diesen kurzen Bob hatte und das war so cool. Also das war so ein Aha-Moment auch wieder. Also ich finde über Haare irgendwie was zu verändern am Look irgendwie am spannendsten. Also es ist jetzt in dem Sinne gar nicht so eine richtige Sünde. Wir haben uns ja eigentlich nach einer Beauty-Sünde gefragt. Nee, aber das war für mich immer so, da bin ich am anfälligsten für. Bei Pflegeprodukten, da ist bei mir oft so, dass ich einfach was finde, was funktioniert und dabei bleibe ich dann auch. Also da bin ich nicht so super am Experimentieren.
Hast du so ein Must-Have-Produkt, was du gerne nimmst in deiner Beauty-Routine? Was darf nicht fehlen?
Also was nicht fehlen darf, ist mein Serum. Ich habe vor drei Jahren ein Serum entwickelt, zusammen mit einer Berliner Brand, mit Daluma. Das ist so, habe ich vor 4, 5 Jahren angefangen, immer ein Feuchtigkeitsserum. Also Hyaluron muss in irgendeiner Form drin sein. Das haben wir bei meinem Serum dann auch natürlich mit drin. Vitamin C ist ein bisschen drin. Einfach Feuchtigkeit für die Haut. Und da gehe ich eigentlich immer, auch seit mehreren Jahren, mit dem Öl drüber. Also ich benutze gar keine Cremes mehr fürs Gesicht, außer für die Augen. Ich benutze eigentlich nur Hautöle und versuche das also auch für den Körper fast nur noch Öle. Ich liebe das einfach. Das ist so herrlich. Also das duftet.
Und wird das nicht so fettig?
Ich finde nicht. Also ich finde, es ist ja jetzt einfach auch so, dass man diesen Glow auch möchte. Es darf natürlich nicht so ein Fettschmierglow sein, aber ich finde, bei guten Hautölen hat man es auch nicht. Und man braucht ja auch nicht viel davon. 4, 5 Tropfen und dann kriegt das Gesicht auch bei mir immer gleich noch so eine Massage, so eine kleine mit dazu, weil man das ja automatisch auch, finde ich, mehr einmassiert als zum Beispiel eine Feuchtigkeitscreme.
Wie machst du die? Mit den Händen oder hast du da irgendwelche Steine?
Ja, gibt's
ja mittlerweile auch Roller?
Mit den Händen tatsächlich, hauptsächlich. Also ich habe diverse Gua Sha Steine, weil ich immer denke, das wäre voll gut, wenn ich das regelmäßig machen würde. Aber leider bin ich da, ich habe es noch nicht geschafft, das zur Routine werden zu lassen. Ich finde es aber ganz toll. Ich glaube auch, dass so tägliches Gua Sha würde schon viel nochmal bringen, wenn man es richtig macht. Ich sehe auch ganz viele Videos, wo es meiner Meinung nach falsch gemacht ist, viel zu doll, wo viel zu viel Druck ausgeübt wird, wo ich immer so denke, Leute, zieht doch nicht so an der armen Haut. Nee, und also Gesichtsmassage kriegt meine Haut eigentlich immer so ein bisschen mit dazu. Ist auch sowas, was ich gelernt habe, zum Beispiel bei Modeln in Japan gehört das immer dazu, wenn man in Japan arbeitet, kriegt man immer beim Make-up eine Gesichtsmassage, bevor geschminkt wird. Und die können das natürlich wahnsinnig gut.
Also nur noch Jobs in Japan.
Ja, herrlich.
Das ist ja toll. Ich habe gestern einen Podcast aufgezeichnet mit einer ganz tollen Expertin zum Thema auch traditionelle chinesische Medizin.
Ja.
Und die hat mir auch erzählt, diese Gua Sha Steine werden eigentlich auch, das kennt jetzt hier nur keiner noch so richtig, am ganzen Körper angewendet. Weil das ja so, ne, so Verspannungen löst, Lymphdrainage. Also ich habe jetzt auch noch keinen gesehen, der sich da am ganzen Körper so entlang zieht. Aber sie sagte, grundsätzlich ist das eigentlich die Weiterführung des Ganzen, ja? Weil das ja eben auch diese ganzen Blockaden löst.
Absolut.
Also wenn man zu viel Zeit hat, kann man sich vom Gesicht runterarbeiten.
Genau, ist natürlich mit so einem Gua Sha Stein, der es fürs Gesicht gemacht ist, der ist ja relativ klein. Ne? Also wenn man damit jetzt anfängt, die Oberschenkel zu bearbeiten, braucht es natürlich auch etwas. Aber da gibt es ja auch, es gibt ja auch Tools aus Holz, so Paddles, die man benutzen kann jetzt für die Oberschenkel. Die sind dann auch so abgerundet und haben so eine ganz runden, weichen Schwingungen, wo man den Lymphfluss halt irgendwie anregen kann. Aber ich bin ja große Verfechterin vom Trockenbürsten. Also das habe ich ja mittlerweile auch komplett bei mir eingebaut in die Routine.
Wirklich?
Also ja, ich liebe das.
Da schwören ja ganz viele drauf. Ich habe es noch nicht versucht, aber die Dr. Barbara Sturm hat das hier auch schon erzählt. Trockenbürsten, Trockenbürsten, Trockenbürsten.
Das ist so herrlich. Also und ich habe auch tatsächlich die Bürste von ihr und die ist so hart. Das ist richtig gut. Also es ist richtig so. Ja, wenn man das erste Mal die benutzt, denkt man so, das ist schon ganz schön hart. Das kratzt richtig toll. Nee, aber das ist super und das finde ich auch so schnell gemacht. Also das ist wirklich was, das dauert vorm Duschen, das dauert, keine Ahnung, eine Minute und dann hat man alles mal so durchgebürstet, was so wichtig ist. Und das ist natürlich auch schön, weil es halt auch so diese ganzen Hautschuppen wegmacht. So. Also man braucht eigentlich dann kein Peeling mehr. Das finde ich super. Und auch wir gehen so regelmäßig in die Sauna, mein Mann und ich, sind so regelmäßige Saunagänger mittlerweile. Und vor der Sauna ist es auch super gut, sich da einmal so durchzubürsten.
Jetzt habe ich gerade so ein Spa-Erlebnis-Moment. Ich sehe mich gerade irgendwo auch in den Alpen in so einem schönen Spa in der Sauna. Da könnten wir auch gerne talken. Das machen wir beim nächsten
Bitte,
Mal.
Bitte, nächstes Mal. Gerne.
Wir spielen hier im Podcast auch immer unser Spiel Entweder-Oder. Du hast zwei Antwortmöglichkeiten und musst dich für eine entscheiden. Also entweder aufregender Vamp-Look oder Märchenprinzessin.
Oh, Märchenprinzessin.
Oh.
Ja, so bin dann doch eine Prinzessin. Ja, irgendwie, ich mag dieses Softe lieber zurzeit.
Mhm. Ja. Hast du, apropos Bridgerton, hast du die Party gesehen von J.Lo? Die ist ja jetzt 55 geworden. Die hat eine riesen Bridgerton-Motto-Party geschmissen.
Oh, das war bestimmt gut.
Und die sieht ja auch aus mit 55. Das ist ja Wahnsinn, ne?
Fantastisch, ja.
Also die muss auch mal kommen.
Ja, das würde mich auch sehr interessieren, oder? Was J.Lo für Beauty-Secrets hat.
Ich habe neulich schon ausprobiert. Die hat doch so ein Facial jetzt, ne? Mit Hydra Facial bei J.Lo Glow.
Echt?
Mhm. Ah ja. Habe ich neulich mal ausprobiert.
Und?
Ah ja, ich habe mir danach eingebildet, Jenny J.Lo, weißt du, Jenny from the Block? Ich sehe so aus. So einen kurzen Moment auf jeden Fall.
Aber hat sich gut angefühlt?
Ja, das war wirklich toll. Also das ist eben auch dieses, ich weiß nicht, machst du so Behandlungen ab und zu beim Kosmetiker? Ich bin ja leider zu nachlässig, aber ich höre immer wieder von meinen Gästen auch, dass das wirklich das A und O ist, weil es ein bisschen tiefer in die Haut geht. Und dieses Hydra Facial ist ja wohl elementar, nennen wir es mal, ja?
Elementar. Ich habe das ein, zwei Mal gemacht und fand das auch gut. Mhm. Ich muss halt sagen, dadurch, dass wir so abgelegen wohnen, habe ich gar nicht so Zugang zu so viel regelmäßiger Behandlungsmöglichkeiten. Ja, was aber ganz gut ist, glaube ich. Aber nee, also ich, wenn ich was mache, dann gehe ich schon dann mal im Hotel, wenn man mal so im Urlaub ist, mal zum Facial oder so.
Ja,
und das ist auch sehr schön. Und ich denke mir jedes Mal, Mensch, das solltest du regelmäßig machen.
Genau. Ach Eva, du bist mir immer sympathischer. I feel you 100%. Ich denke jedes Mal, weißt du, im Beauty-Podcast, die Leute erzählen mir immer, oh Wunder, was man alles machen müsste. Und ich sage immer,
ja, klingt toll.
Dann habe ich so einen kurzen Moment wieder, wo ich denke, jetzt machst du es auch mal. Und da waren sie wieder, meine 10 anderen Dinge.
Aber weißt du, was mir auch jetzt schon ein paar Mal passiert ist, dass ich mir so Termine gemacht habe, richtig in Berlin, wo ich dann in die Stadt fahren muss. Das ist immer jedes Mal voll die Aktion, wenn ich mal in die Stadt muss. Und dann wurden mir die immer kurzfristig abgesagt, weil irgendwas war.
Nein.
Und dann habe ich auch gedacht, es soll einfach nicht sein.
Genau, so haken wir es jetzt einfach mal ab.
Genau.
Eva, Editorial oder Laufsteg?
Editorial. Ja, ich liebe einfach Fotoshootings. Wir haben ja gerade schon, also vorhin schon über Laufsteg gesprochen. Es war nie meine Lieblingsdisziplin. Also klar, wenn man jetzt gerade das richtig fühlt, wenn man den tollsten Look an hat und in den Schuhen gut laufen kann und der Laufsteg toll ist und die Musik toll ist, dann ist das schon auch eine schöne Erfahrung und macht sehr, sehr viel Spaß. Aber es ist ja auch mega schnell vorbei. Und ich finde, gerade bei so Shootings hast du viel mehr die Gelegenheit. Also das Schöne ist ja dieses Rollenspiel da dran. Ne? Und da hast du viel mehr die Gelegenheit, das auszuleben. Wenn es jetzt nicht gerade irgendwie ein Katalog für Golfkleidung ist oder so. Aber auch da kann man ja...
Spielraum.
Man kann ja auch eine gewisse Rolle dabei einnehmen. Also man muss sich das dann auch... Es gibt auch Produktionen, wo man sich Sachen einfach mal schönreden muss.
Ja. Hattest du mal so eine Laufstegpanne? Also irgendwie, keine Ahnung, das Kleid ist hinten geplatzt oder du warst nicht mehr im Beat oder hast dich falsch vorne gedreht? Das denke ich mir also immer so. Man muss ja auch so viel da im Kopf haben.
Ich war immer im Beat. Das ist das Einzige, was ich wirklich konnte. Aber ich hatte etliche Pannen. Ich glaube, das erste Mal, wo ich wirklich einen Laufsteg gemacht habe, musste ich zu meinem Horror. Und seitdem habe ich auch eine leichte Phobie, musste ich eine Treppe runterlaufen in High Heels.
Oh, das ist aber auch fies.
Und ich finde, ich verstehe auch nicht, wie man eine Treppe in High Heels runterlaufen kann und dabei nicht nach unten guckt. Ich muss immer auf meine Füße gucken.
Oh Gott.
Das war das Problem, was ich bei Let's Dance auch immer hatte. Ich habe immer auf meine Füße geguckt. Ich musste immer gucken, wo ich hintrete. Und dann bin ich damals auch bei diesem ersten Runway, den ich gemacht habe, eine Treppe runter, bin ich umgeknickt und musste danach weiterfliegen und bin mit so einem geschwollenen Knöchel nach Paris weitergeflogen.
Oh.
Das war überhaupt das allererste Mal, dass ich so richtig von zu Hause weg bin. Und es stand unter keinem guten Stern, aber es war nichts Schlimmes. Es hat dann ein paar Tage, war es geschwollen und dann war es wieder gut. Aber dann hatte ich auch schon Kleider. Ich hatte mein Kleid, das hatte so ein Radgestell im Rock. Es war so ein langer Rock. Und ich habe das dann ausgezogen, nachdem ich vom Laufsteg runter bin. Das war bei der Berlin Fashion Week und das war so der Last Look. Also so das wichtigste Finale, Kleid der Show.
Ja.
Und dann habe ich das ausgezogen und hatte ein total blutiges Bein. Und da hatte sich einer von diesen ganz feinen Drähten gelöst und hat mir das Bein komplett zerkratzt. Und ich habe das nicht gemerkt, weil der Draht so fein war, dass man das gar nicht gespürt hat. Und wahrscheinlich auch durch das Adrenalin oder so merkt man ja auch vieles nicht. Ja, das war auch ganz schön. Und dann hatte ich auch wirklich lange so eine Narben am Bein, weil ich auch immer wahnsinnig schlecht nur so heile, wenn mir mal sowas passiert. Es gibt so Geschichten. Und natürlich bin ich auch schon mal umgeknickt.
Berufsrisiko, ne? Siehst du, da denkt immer keiner beim Modeln. Denken immer, das ist alles nur irgendwie ein bisschen schön lachen und eine Runde laufen in schönen Kleidern. Aber ich sag dir, da ist so viel Arbeit dahinter.
Richtig.
Arbeiten in New York, Eva, oder Paris?
New York. Also, ja doch, New York. Also es ist schon, es war ja lange meine Stadt. Ich habe ja dann auch irgendwann ein Apartment da gehabt. Und ich war jetzt auch so lange nicht mehr da. Boah. Aber im Moment ist es auch okay. Also ich hatte eine Zeit lang so ganz, ganz schlimme New York-Sehnsucht. Im Moment ist es okay. Und ich glaube, wenn unsere Tochter ein bisschen älter ist, dann werden wir auf jeden Fall mal mit ihr so eine richtige, schöne New York-Reise machen. Ich liebe das mittlerweile einfach, mich da von einem Restaurant zum nächsten durchzufressen. Also was anderes brauche ich gar nicht.
Das ist so sympathisch. Weißt du, beim Models denkt man immer gleich so irgendwie, keine Ahnung, die wollen jetzt hier irgendwie Shishi und du sagst von einem Restaurant Clubs durchfuttern.
Es ist einfach, die haben einfach so eine fantastische kulinarische Szene und so viele Einflüsse. Es ist einfach, man hat überall was anderes. Das ist
ich finde New York hat auch so einen Vibe. Wenn man in der Stadt ist, die sind ja alle so on fire. Selbst an der Ampel stehen die ja wie so in Startlöchern für so einen Marathon und die Ampel wird grün und alles rennt wirklich und du hast so das Gefühl, okay, ich muss jetzt hier einfach mit, weißt du, so man hat, also ich hatte auch immer so viele Ideen, was ich alles machen will in New York.
Ja.
Oder man wird so angezündet in der Stadt.
Man wird so angezündet, es ist aber auch so, gerade wenn man so die ersten Tage da ist, hat man ja dieses positive Jetlag, man ist früh, sehr früh wach, dann geht man schon um 6 irgendwie raus und erlebt so, wie die Stadt so erwacht und es gibt einem so ganz viel Energie. Ne? Man hat so einen anderen Herzschlag, wenn man in New York ist. Aber ich habe das auch schon erlebt, wenn ich dann noch gerade länger da war, dass man so nach ein paar Wochen wie in so eine, das gibt's auch tatsächlich, das hatte eine Freundin von mir, die hat das dann mal sich vom Arzt attestieren lassen, wie so eine New York Depression, wenn man dann länger da ist, weil alle immer so, das ist eigentlich das, was wir jetzt mit Instagram oder mit Social Media haben, weil alle immer so das Gefühl vermitteln, dass sie ganz viel erleben, dass ganz viel passiert, dass sie ganz viele Projekte haben und unterwegs sind. Und dann denkt man dann irgendwann so, ja, aber ich mache ja irgendwie eigentlich gerade gar nichts. Und dann kann
das ist eigentlich ein schöner Vergleich mit Instagram.
Genau. Und das kann man da, glaube ich, auch erleben, dass man sich dann auch vielleicht manchmal dann so außenstehend fühlt von dieser ganzen kreativen Blase, die da so stattfindet.
Also ich glaube, man braucht definitiv auch Menschen, die einem da so ein bisschen Halt geben, in New York.
Auf jeden Fall.
Eva, abschließend noch, was würdest du deinem jüngeren Ich heute raten?
Also beautytechnisch würde ich meinem jüngeren Ich heute raten, mehr, also das sagen wahrscheinlich alle, aber mehr auf den Sonnenschutz zu achten, vor allem im Dekolleté und an den Unterarmen. Also Gesicht sei mal dahingestellt, aber wir denken da immer nicht dran. Ich finde auch gerade so Unterarme, ne? Ich bin jetzt in so einem Alter, wo die Haut langsam anfängt, so ein bisschen pergamentig zu werden. Und ich glaube, wenn ich da einfach früher schon dran gedacht hätte, die immer mit Sonnenschutz zu schützen, wenn man die Arme, da denkt man nicht so dran. Die werden halt braun. Auch so der Handrücken. Das sind alles so Stellen, die vernachlässigt man, glaube ich, so ein bisschen. Dekolleté ist ja jetzt auch nichts Neues, ne, dass man das Dekolleté auch immer mit eincremen soll und so. Aber es ist auch so eine Stelle, wo ich jetzt auch erst seit ein paar Jahren regelmäßig dann auch den Sonnenschutz auftrage. Und nicht nur, wenn ich irgendwie mich in die Sonne lege, sondern halt auch an normalen Tagen.
Super. Also, meine Liebe, ich sage vielen, vielen Dank.
Danke
für deine
dir.
Zeit. Ich habe so viel gelernt und hatte so einen Spaß mit dir. Bleib so zauberhaft sympathisch, wie du bist, da in der Uckermark und vielleicht demnächst in New York. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal ganz persönlich.
Ja, hoffe ich auch.
Und ich wünsche dir alles Liebe, liebe Eva.
Danke euch. Euch einen schönen Tag mit den Jungs, ne?
Ja, danke.
Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Wipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Kneble.